Man kann sich da fragen, und als Mann vielleicht fragt man sich da, wozu eigentlich das Ganze mit dem Ehering? Wozu hat man eigentlich diesen Ehering? Und der eigentliche oder zentrale Grund vom Ehering ist ja, dass man sagt, du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir. Danach weiß man, jemand ist vergeben. Wenn man auf den Finger guckt, wenn man bei anderen hinschaut, da ist ein Ring und da, na gut, da gehe ich nicht mehr hin. Nicht, dass jemand vor unserer Ehe uns die ganze Zeit hinterhergerannt wäre und auf die Finger geguckt hätte. Und doch, bei der Trauung streift man diesen Ring über den Partner und sagt, du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir als Zeichen unseres Ehebunds, also symbolisch. Und so wie dieser Ring als Zeichen der Ehe da ist, gibt es beim Christen auch ein symbolisches Zeichen, dass du mit Christus verheiratet bist und zu ihm gehörst und er dein Retter ist. Und das ist die Taufe. So wie der Ring am Ringfinger, wie wir es oft sehen, nicht zwangsläufig heißen muss, dass du verheiratet bist, so bedeutet das auch nicht zwangsläufig, es bedeutet auf keinen Fall, dass die Taufe dich an und für sich retten kann. Doch wenn eine Person keinen Ring am Ringfinger trägt, kann man in unseren kulturellen Kreisen davon ausgehen, dass die Person verheiratet ist und wenn sie keinen trägt, nicht. Und so kann man auch meinen, wenn eine Person nicht getauft ist, dass sie möglicherweise gar kein Christ ist. So ist die Taufe im Leben eines Christen ein zentrales Ereignis. Doch nicht nur für uns Christen, das ist so zentral, sondern auch im Leben von Jesus war das Ereignis der Taufe ein zentrales, ein monumentales Ereignis, was wir in unserem Abschnitt heute in Markus 1, 9 bis 11 sehen werden. Denn wir sehen heute, wie es in eurem Wochenblatt drin steht, die himmlische Einsetzung Jesu. Und das ist der Titel unserer Predigt heute, die himmlische Einsetzung Jesu, in diesen kurzen 3 Versen. Doch bevor wir, deswegen gibt es diesen schönen Punkt 0, bevor wir zu dieser Taufe kommen, müssen wir uns ein paar Dinge anschauen, hier in dem Text und im ganzen Kontext, um das Gesamtbild zu sehen. Und ein paar Wahrheiten müssen wir vorab uns anschauen. Denn in den ersten Versen, letzten Sonntag, in Markus 1 bis 8, sahen wir den schnellen Einstieg von Markus, diesem Power-Evangelium. Ja? Wir sehen kein Geschlechtsregister, wir sehen keine Geschichte über die Geburt Jesu und wir sehen keine Angaben zur Jugend Jesu, sondern wir springen gleich rein ins Geschehen hier, gleich in die Taufe Jesu. Und kurz davor sehen wir noch Johannes den Täufer, wie wir es in 7 und 8 gelesen haben. Schaut in eure Bibel da rein, in Kapitel 1, da sagt er, es kommt einer, also Johannes sagt hier, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligen Geist taufen. Und dann Vers 9 sehen wir, und es geschah in jenen Tagen. Die Frage ist, in welchen Tagen? Und die Antwort ist ganz klar, in den Tagen der Taufe des Johannes. Denn Johannes hatte in den letzten 6 Monaten hier am Jordan die Menschen getauft. Circa 6 Monate lang, alle möglichen Menschen kamen hier an diesen Wüstenort am Jordan und er verkündigte die Buße, die Taufe der Buße. Und er taufte die Menschen und rief sie zur Umkehr auf. Und diese Botschaft von Johannes war klipp und klar, denn es war eine Botschaft vom Zorn Gottes, der kommen würde, um zu richten. Und es gab auch eine ganz klare Heilsbotschaft hier drin, dass wenn du kannst diesem Zorn entfliehen, wenn du deine Sünden bekennst, wenn du aufrichtig Buße tust, wenn du das Alte ablegst und im Neuen wandelst. Das war die ganze Botschaft, die Johannes hier verkündigte, symbolisiert in der Taufe. Und alle am Jordan, rauf und runter, hörten von dieser Botschaft. Und wir lesen es doch so wunderbar in Vers 5. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Alle waren hier versammelt und kamen und hörten diese etwas komische Botschaft von Johannes über die Taufe. Und selbst, und das ist so wichtig, was wir im Gesamtkontext sehen, selbst die Pharisäer waren hier anwesend als die Späher des Landes, die alles drauf im Blick hatten im Land, was passiert, wenn es um den Messias ging oder um die Heiligen Schriften. Eine riesige Menschenmenge war hier anwesend, um dieses Spektakel der Taufe, der Buße zu beobachten. Und dann geradezu aus dem Nichts passiert es, wie wir es in Vers 9 lesen, und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam. Leute, das ist hier ein monumentales Ereignis, was wir alle verstehen müssen, denn es war der erste öffentliche Auftritt von Jesus. Der erste öffentliche Auftritt im Leben Jesu nach ungefähr 30 Jahren, wie uns Lukas 3,23 sagt. Alle 30 Jahre, die davor waren, lässt Markus einfach weg und sagt, das ist bei mir gerade nicht wichtig, sondern wir fokussieren gleich auf den zentralen öffentlichen Auftritt Jesu. Und hier wird uns gesagt, Jesus kam aus Galiläa. Galiläa war eine Region, die seit Jahrzehnten nur von Heiden belebt wurde. Und es war eine verachtete Region von allen Juden. Doch in dieser verachteten Region ließ Gott das hellste Licht der Weltgeschichte aufgehen, wie es Jesaja 9,1 heißt, hört kurz zu. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Und hier sehen wir dieses Licht Jesus Christus aufleuchten. Und auch Nazareth ist eine so spannende Stadt, die wir nirgendwo in keinem historischen Buch finden. Nicht in Josephus, einem jüdischen Geschichtsschreiber, auch nicht im Alten Testament. Nichts über Nazareth, weil jeder doch dachte, der König Davids, der Jesus muss doch aus Jerusalem kommen, der prachtvollen Stadt, doch nicht aus Nazareth. Wie es auch Nathanael meinte in Johannes 1,46, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und wir dürfen so wunderbar antworten, ja, etwas Wunderbares kam aus Nazareth, der Erlöser der Welt. Also an diesem heißen Sommertag, ungefähr vielleicht im Jahr 26, kommt Jesus hier zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Und Leute, es ist so interessant, das ist das einzige Mal im ganzen Neuen Testament, dass wir Jesus und Johannes hier zusammen sehen. Und es wird auch das letzte Mal sein, wie wir es letzten Sonntag gesagt haben, denn keine 6 Monate später stirbt Johannes den Märtyrertod, ermordet von Herodes für seine Tochter, die Herodias. Aber lasst uns ein weiteres Detail hier mal klären. Kannten sich eigentlich Johannes und Jesus vorher? Ja, man denkt ja immer, wenn man so liest, Jesus kommt zu Johannes, Johannes tauft ihn, alles ist abgesprochen, alles ist vom Herrn und vom Geist perfekt geleitet. Aber weil Markus so schnell reinspringt, brauchen wir ein bisschen die ganze Fassade, die ganze Geschichte. Denn Elisabeth, die Mutter von Johannes, und Maria, die Mutter von Jesus, waren doch verwandt, oder? Was wir so klar in der Schrift lesen. Und diese beiden Mütter trafen sich doch einst, als sie beide auf wundersame Weise schwanger waren, wovon uns Lukas in den Kapitel 1, 39 bis 45 berichtet, wo wir nicht hingehen. Aber wir sehen, wie Johannes hüpfte im Mutterleib, als Maria mit Jesus im Bauch kam. Und bestimmt hatte zu der Zeit Maria ihr alles erzählt. Ja, wie Mütter so sind, ja, wenn sie beide schwanger sind, ist sowieso das Beste. Man will immer gleichzeitig schwanger werden und man redet über die Schwangerschaft, alle Details, wie es dazu gekommen ist und wie es gerade ist und wie es wehtut, drückt und so weiter und so fort. Alles haben sie bestimmt besprochen. Und natürlich hat auch Maria gesagt, weißt du, wie es bei mir war? Da kam ein Engel und hat mir angekündigt, wie er heißen soll. Und er soll der Erlöser der Welt werden. Also Elisabeth hatte schon eine gewisse Vorstellung, wer der Mutterleib von Maria war und bestimmt auch die Kinder, denn in der jüdischen Welt war es immer so, Familienfeiern, ja, was wir von Dresden kennen. Immer alle kommen zusammen. Ganze Familie kommt zusammen mit Kindern, Kindeskindern und so weiter. Und so spielten bestimmt auch die Kinder zusammen. Und auch Johannes und Jesus vielleicht in ihrer Kindheit. Und waren so in gewisser Weise zusammen groß geworden. Und man muss sich einfach mal diese Zusammenkünfte vorstellen. Da kommt Elisabeth zu Maria und Maria sagt, hey, Elisabeth, wie läuft es eigentlich mit deinem Johannes? Und dann sagt Elisabeth, oh, echt komisch. Also dieser Junge, also so rebellisch, ja, immer wieder das Gleiche. Aber so sind nun mal Jungs. Und dann Elisabeth und Maria, wie läuft's bei dir? Und ich glaube, Maria konnte sich da nicht zurückhalten und sagte, perfekt, perfekt. Ich habe keine Probleme. Ich weiß sogar gar nicht, was so das Problem beim Elterndasein ist. Also hier ist alles wunderbar. Und man muss ein bisschen weiterdenken, was für ein Schock muss es gewesen sein, als dann vielleicht das zweite Kind irgendwann später kam. Da muss sie gedacht haben, irgendwas ist hier falsch gelaufen. Also Johannes und Jesus kannten sich schon auf irgendeine Weise, auch wenn sie vielleicht nicht viel Zeit miteinander verbrachten. Und so kommt nun hier am Jordan alles zusammen. An diesem Wüstenort, wo Gott seine Heilsgeschichte mit dieser Welt ins Rollen bringt, indem er seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus in den öffentlichen Dienst einsetzt. Und Jesus kam hier zu einem ganz besonderen Zweck, wie wir es in Vers 9 lesen. Und schaut nochmal in euren Text in Markus 1, da heißt es, und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Alle, die jetzt zugehört haben, müssen vielleicht sagen, warte mal, das ist komisch. Irgendwas stimmt hier nicht, oder? Und die anderen sagen jetzt, hä, was meint er jetzt? Denn irgendwie ist dieses ganze Ereignis hier komisch. Denn worum ging es nochmal bei der Taufe von Johannes? Eine Taufe der was? Der Buße. Eine Taufe des Bekenntnisses der Sünde, eine der Taufe der Umkehr. Und dann kann man sich doch die Frage stellen, warum lässt sich Jesus hier eigentlich taufen? War er etwa Sünder? Braucht er Buße? Braucht er Bekenntnis? Irgendwie komisch. Und um das zu verstehen, lass uns noch mal ein Stück weiter ausholen. Ja, wir sind immer noch bei Punkt 0. Und uns klären, was bedeutet eigentlich die Taufe für uns? Wir haben schon von Johannes gehört und es hört sich sehr ähnlich an. Aber lass uns noch mal ganz kurz an 4 kurzen Punkten klar machen, was bedeutet die Taufe für uns eigentlich heute? Und die Taufe ist als erstes der erste Gehorsamsschritt eines Gläubigen nach seiner Wiedergeburt. Der erste Gehorsamsschritt, wie es auch an einer Stelle von vielen in Apostelgeschichte 2,38 heißt, glaubt und tauft euch. Und Charles Spurgeon sagte einmal, nichts wird klarer im Neuen Testament gelehrt, als dass es die Pflicht eines jeden Gläubigen ist, sich taufen zu lassen. Und er führt weiter aus und sagt, jemand sagt, ich kann errettet sein, ohne getauft zu sein. Da sagt Spurgeon, du wirst also nichts tun von dem, was Jesus befohlen hat, denn du bist es kaum wert, überhaupt gerettet zu werden. Ganz offensichtlich bist du kein Diener Christi. Die Taufe, selbst wenn sie nicht notwendig ist für deine Errettung, ist sie doch notwendig für deinen Gehorsam gegenüber Christi. Auch Mark Dever, ein bekannter Bibellehrer und Pastor, sagt, nass zu werden ist doch wirklich der einfachste Befehl Jesu. Danach fängt alles erst richtig an. Und auch F.F. Bruce sagt so deutlich, die Vorstellung von einem ungetauften Christen ist einfach unbiblisch und nicht im Neuen Testament zu finden. Es ist keine persönliche Entscheidung, sondern ein göttlicher Befehl. Wenn du also Christ bist und Jesus dein Herr ist, dann folge ihm im Gehorsam in allem. Zweitens, die Taufe identifiziert dich klar mit Christus, seinem Tod für deine Sünden und seine Auferstehung zum Leben. Gehörst du zu Christus? Glaubst du an ihn als dein Herrn und Retter? Dann lass dich taufen. Denn wenn du diesen ersten Gehorsamsschritt am Anfang deines Glaubens ignorierst, bist du schon am Anfang deines Glaubenslebens weit davon entfernt, dich mit Christus klar zu identifizieren. Drittens, die Taufe identifiziert dich auch mit der Gemeinde Gottes, mit dem Leib Christi. Denn bei deiner Errettung wurdest du sofort Teil der Gemeinde Gottes, Teil von diesem wunderbaren Leib. Wenn du dich also nicht taufen lässt, ignorierst du diese Zugehörigkeit zum Leib. Und das hat dann Auswirkungen auf dein ganzes Gemeindeleben und wie du dich einer Gemeinde anschließt, ihr unterordnest und dich zugehörig fühlst. Und viertens, die Taufe symbolisiert deinen Tod vom alten Leben und deine Auferstehung zum neuen. Wenn du diesen Glaubensschritt also ignorierst, kann es sein, dass du schon vor Beginn an deines Glaubenslebens nicht richtig verstehst, was es bedeutet, im Neuen zu wandeln. Martin Luther sagte einmal so entschieden, die Taufe bedeutet, dass wir den alten Adam in Wasser lassen, durch tägliche Reue und Buße von allen Sünden und bösen Lüsten und dann, dass das Neue, der neue Mensch jeden Tag aufs Neue hervorkommt und zunehmen muss bei solchen, die vor Gott in Gerechtigkeit und Reinheit leben wollen. Die Taufe ist so zentral für uns als Christen und sie war so zentral im Leben Jesu. Und das ist auch so wichtig über die Taufe. Die Taufe ist nicht da, um dich zu erretten, wie wir von vielen Irrlehrern heute hören. Durch die Taufe bekommst du auch nicht erst deinen Heiligen Geist oder durch die Taufe hast du auch nicht diesen zweiten Schub als Christ. Warum? Denn aus Glauben sind wir errettet, nicht aus Werken und nicht aus der Taufe. Wir sind bei der Errettung, wenn wir glauben, versiegelt mit dem Geist und du kannst dich Kind Gottes nennen. Aber trotzdem, deswegen müssen wahre Christen einen Drang und Wunsch verspüren, nach ihrer Wiedergeburt sich taufen zu lassen, indem sie Zeugnis geben von ihrer Identifikation mit Jesus und der Gemeinde. Und wir können uns die Frage stellen, wie sieht es in deinem Leben aus? Bist du getauft? Warum hast du dich taufen lassen? Oder warum bist du noch nicht getauft? So kam nun Jesus hier in Markus 1 zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Und die Frage ist immer noch, warum? Warum macht er das? Und so viele Kritiker haben hier ein Problem mit verrückten Lösungsansätzen, um Jesus seine Göttlichkeit abzusprechen. Viele sagen sogar, die Begebenheiten hatten nie stattgefunden, weil Jesus hätte sich nicht taufen lassen können. Das macht überhaupt keinen Sinn. Doch in allen vier Evangelien wird von dieser Taufe berichtet. In allen vier. Und die Sekte der Gnostiker meinte sogar, dass Jesus erst bei der Taufe sündfrei wurde und den Heiligen Geist bekam. Doch warum wurde Jesus schon bei seiner Geburt Immanuel genannt, was heißt Gott mit uns? Und Hebräer 4, 15 sagt uns so klar, Jesus, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, in seinen 33 Jahren auf dieser Erde, doch ohne Sünde. Jesus war immer Gott, wie wir es gesungen haben. Jesus war immer Mensch und sündfrei. Doch wenn er keine Sünde hatte, warum kam er dann hierher, um sich taufen zu lassen? Wozu das Ganze? Und selbst Johannes, könnt ihr die Parallelstellen immer mit so einem Finger offen lassen, in Matthäus 3, 13 bis 14. Johannes war auch verwirrt, als Jesus zu ihm kam. Er hat zwar verschiedene Reaktionen, wir sehen aus den vier Evangelien immer wieder vier Blickwinkel, wie eine Tatsache geschildert wird. Und in Matthäus finden wir ebenfalls die Schilderung 3,13. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Und was sagt Johannes dann? Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Was bestätigte Johannes hier erstens? Du, Jesus, bist sündfrei. Du brauchst keine Taufe der Buße. Du bist der Sohn Gottes. Doch was sagt Jesus im Kontrast hier? Ich bin der Sünder. Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Ich brauche Erlösung. Wie Johannes im Johannesevangelium berichtet, Johannes 1, 29 bis 30, auch eine Stelle, die so wichtig ist mitzubetrachten, weil als Jesus zuerst kommt, sagt uns Johannes hier, sagt Johannes, der Täufer, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wieder das klare Zeugnis von Johannes des Täufers über Jesus. Und trotzdem verstand Johannes der Täufer nicht, als Jesus dann vor ihm steht und sagt, taufe mich jetzt. Doch dieses Ereignis ist so monumental, so weitreichend und so entscheidend, was wir alle verstehen müssen. Denn es ist die himmlische Einsetzung Jesu, die Einsetzung des wahren Königs. Und um diese Taufe von Jesus klar verstehen zu können, mit allem, was wir gehört haben, wollen wir uns jetzt vier fundamentale Wahrheiten über die Taufe Jesus anschauen. Vier fundamentale Wahrheiten über die Taufe Jesu. Und die erste fundamentale Wahrheit über die Taufe Jesus ist, die Taufe Jesu symbolisiert seine Identifikation mit deiner Sünde. So wichtiger Punkt. Denn Jesus selbst gibt uns hier in Matthäus 3, deswegen aufgeschlagen lassen, eine klare Antwort, warum das geschehen musste. Da sagt er in 3,14, als Johannes sagte, nein, wir machen es nicht. Da sagt Jesus zu ihm, lass es jetzt so geschehen. Jesus sagt hier, Johannes, stopp, halt mich nicht auf. Und dann sagt er, denn so gebührt es uns. Es ist notwendig für uns, warum? Um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und was tat Johannes dann? Da gab er ihm nach. Hier wieder der Gehorsam von Johannes, wie er folgte, so ein gutes Beispiel für uns. Wie Johannes, auch wenn er nicht alles verstand, trotzdem im Gehorsam folgte, weil er dem Willen Gottes gehorsam sein wollte in seinem Leben. Doch was heißt es hier eigentlich, was Jesus sagt, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen? Und dazu wieder Johannes 1, wo Johannes sagt, in Vers 33, und ich kannte ihn nicht. Ja? Er kannte zwar Jesus, wie gesagt, aus der Vergangenheit, aber er wusste nicht, wer Jesus wirklich war. Aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist Gottes herabsteigen und auf ihn bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligen Geist tauft. Wer gab also Johannes den Befehl, Jesus zu taufen? Es war Gott, der Vater. Es war also der Wille Gottes, dass Jesus getauft werden sollte. Und Jesus selbst wusste das. Und was sehen wir im ganzen Leben Jesu? Dass er sich immer ganz unter den Willen Gottes gehorsam fügte. Und was war das Endziel dieses Gehorsams? Das Kreuz, richtig? Und damit hat die Taufe Jesu hier eine direkte Verbindung mit dem Kreuz. Davor war die Taufe für die Menschen nur ein Zeichen vom neuen Leben und einer Umkehr von Sünde. Aber für Christus war es die Ankündigung seines Todes und seiner Auferstehung. Und damit besteht diese direkte Verbindung und die direkte Identifikation mit dir und deinen Sünden. Wie es Hebräer 2,17 so klar sagt, hör zu. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Leute, Gottes Gerechtigkeit musste erfüllt werden. Und Jesus Christus wusste das. Gott forderte ein Opfer für die Sünden der Sünder. Und für Ungläubige heißt es der ewige Tod, doch für Gläubige heißt es der stellvertretende Opfertod Jesu am Kreuz als das makellose Lamm. Jesu perfekter Gehorsam bis zum Kreuz wurde dir als Gerechtigkeit zugesprochen. Und das ist aktive Gerechtigkeit, wahre Rechtfertigung. Der Richterspruch Gottes, der Jesu Gerechtigkeit deinem Konto zuspricht, ohne dass du etwas getan hast. Das ist wahre Gnadengeschenk, was wir genießen dürfen. Was wir so klar in 2. Korinther 5,21 finden, eine Stelle, die wir so gut kennen. Hör zu. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Die Sünde der Welt, ja, meine Sünde wurde auf Jesu gelegt. Doch was haben wir im Umkehrschluss bekommen? Seine Gerechtigkeit. Und seht ihr hier die Verbindung zu unserer Taufe? Ist auch so interessant zu sehen, deswegen war es so wichtig, mal zu schauen, was ist eigentlich unsere Taufe? Aber Jesus folgte im Gehorsam. Jesus identifizierte sich mit uns und meiner Sünde. Und so identifizieren wir uns in der Taufe mit Jesus und seiner Gemeinde. Das ist die erste fundamentale Wahrheit, warum Jesus sich taufen ließ. Und die zweite ist, die Taufe Jesu verkündigte seinen öffentlichen Dienst. Wie ich schon meinte, können wir sehen, dass Jesus 30 Jahre lang im Verborgenen lebte. Ich bin immer wieder erstaunt. Ich habe die 30 überschritten vor ein paar Jahren. Und muss manchmal dran denken, 30. Ja, viele in dieser Gemeinde sind noch nicht mal 30. Gestern war EBTC-Wochenende, die Prediger haben wieder angefangen. Manche sind davon noch unter 30 und denken, sie wären die größten Prediger der Welt. Doch Jesus selbst, der Sohn Gottes, bleibt 30 Jahre im Verborgenen. Obwohl ihm bestimmt die Finger gejuckt haben, weil er alles gesehen hat, was um ihn herum passierte. Ja, er blieb 30 Jahre im Verborgenen, obwohl er wusste, was passieren würde. Er blieb 30 Jahre lang im Verborgenen bis zu diesem Tag, obwohl er die ganze Zeit wusste, was dann 3 Jahre später geschehen würde mit seinem Höhepunkt von seinem öffentlichen Dienst. Richtig? Was sagt uns Jesaja 53,7 so deutlich? Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherer und seinen Mund nicht auftut. Hier in der Taufe, es ist so wichtig, wird der Leidensweg Jesu eingeläutet. Mit diesem Punkt war klar, jetzt geht's los. Es ist fast so wie dieser ganze Weg zum Kreuz jetzt richtig ins Rollen kommt. Und wir können in unser Leben manchmal schauen, wenn wir uns wirklich identifizieren mit Christus. Wir können in unser Leben schauen und manchmal gibt es Zeiten, wo wir einfach wissen, jetzt wird es richtig Druck geben. Jetzt wird es richtig schwierig. Ja? Ob Druck zu Hause, in der Schule, auf der Arbeit, Krankheit, Prüfung, Stress, Kämpfe, Sünde. Die Frage ist, was tun wir dann? Was hat Jesus getan? Worauf können wir schauen? Und schaut in den Text, es ist so wunderbar, wo Jesus hier hinschaute, nämlich zum Himmel. Und was sieht er da in Markus 1,10, in unserem Text von heute Morgen? Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, was passiert dann? Sah er den Himmel zerrissen. Erinnert euch, Leute, Gott hatte für 400 Jahre geschwiegen, seit dem letzten Propheten. 400 Jahre Stille. Dann spricht er zu Elisabeth und Johannes. Dann spricht er zu, nicht zu Johannes, sondern Zacharias. Dann spricht er zu Josef und Maria. 400 Jahre waren die Himmel zu. Doch dann hier bei der Taufe Jesu wird der Himmel aufgerissen. Wie es Jesaja 64,1 schon ankündigte. Ach, dass du die Himmel zerreißt und herabführest. Alle warteten auf diesen Moment, wo die Himmel aufgerissen werden. Wo diese Prophezeiung endlich wahr wird, wo Gott selbst die Himmel aufreißt. Und wisst ihr was? Dieses Aufreißen kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. So spannend. Zweimal nur wird über dieses Aufreißen gesprochen. Ratet mal, wo das zweite Mal ist. Markus 15,38. Was steht in Markus 15 eigentlich? Der Tod Jesu. Und da heißt es in 38, und der Vorhang des Tempels riss von oben bis unten entzwei. So interessant, so interessant. Die Himmel öffnen sich mit der klaren Ankündigung, hier ist der Sohn Gottes, das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Siehe, mein Sohn. Und 3 Jahre später zerreißt wieder etwas, der Tempel, der Vorhang im Tempel. Die Trennung zwischen Gott und dem Menschen wird hinweggetan durch den Opfertod Jesu, weil Jesus uns den ewigen Zugang zum Vater schenkt. Seht ihr, wie interessant das ist? Leute, das ist wie ein monumentaler Augenblick, wo Jesus sich taufen lässt und seinen Dienst antritt, um für Sünder zu sterben. Erfüllt es dein Herz nicht mit Freude zu sehen, wie Jesus hier sich ganz hingibt? Sich ganz mit dir identifiziert, ganz dem Willen des Vaters sich unterordnet, mit dem Blick zum Kreuz, um zu wissen, ich werde die Trennung hinwegnehmen. Und es ist so wichtig, dass wir nicht immer nur auf den Tod gucken, sondern Jesus guckte weiter. Er guckte auf die Auferstehung, auf die Reinigung der Sünden, auf die Vergebung und auf eine ewige Herrlichkeit mit seiner erkauften Schar. Die Himmel werden aufgerissen und sagen, seht den Retter der Welt. Und dieser Dienstantritt Jesu hier wird mit 2 Demonstrationen bestätigt, was wir in unserer dritten fundamentalen Wahrheit über die Taufe Jesu erkennen. Drittens also, die Taufe Jesu offenbarte seine Befähigung zum Dienst. Denn was passierte, nachdem Jesus aus dem Wasser aufstieg und der Himmel aufgerissen wurde? Markus 1,10 noch einmal. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und der Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Nochmal, Leute, das ist keine Vision. Ja? Nicht Johannes hat irgendwas gesehen und schreibt es hier auf, was nur er gesehen hatte, sondern es war ein öffentliches Spektakel, was alle gesehen haben, was Johannes, Johannes der Täufer, in Johannes 1,32 bestätigt. Und Johannes bezeugt und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Ich sah den Heiligen Geist. Ich habe ihn gesehen. Und hier sehen wir nach der zweiten Person der Dreieinigkeit Gottes, Jesus Christus, auch die dritte Person der Dreieinigkeit, nämlich den Heiligen Geist, wie eine Taube auf Jesus herabkommen. Und wichtig ist hier zu verstehen, das ist ganz nur so eine Nebennotiz, aber es ist auch so spannend, wenn wir unsere heutige Christenheit sehen. Hier steht nicht, Leute, der Heilige Geist ist eine Taube. Ja, wie wir es auf Postkarten finden und kleinen Stickerchen und überall so. Sondern er kam herab wie eine Taube. Das ist interessant. Da stand nicht, er kam herab wie ein Adler. Ja. Sondern er kam herab wie eine Taube. Ja, und wie kommt eine Taube runter? Sichtbar, elegant, sanft, langsam, für alle Leute sichtbar. Auf Jesus, dass es unmissverständlich war, was hier geschieht, auf welche Person der Heilige Geist kam. Und er kam herab aus dem aufgerissenen Himmel als Zeugnis für die Welt. Und diese Vereinigung zwischen Jesus und dem Heiligen Geist ist so wichtig, die schon seit Hunderten von Jahren angekündigt wurde. Jesaja 1, 11, bis 2, 11, 1 und 2 sagt es. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais, ein Schößling. Das ist auch ein ganz interessantes Wortspiel im Hebräischen, denn hier steht Nezer, abgeleitet Nazareth. Also ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Jesaja 42, 1, siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt und er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Das ist der Heilige Geist, der angekündigt wurde und hier auf den Sohn Gottes kommt als Bestätigung, aber auch als Einsetzung für seinen öffentlichen Dienst. Und es wird hier gesagt, dass der Geist Gottes nicht nur auf Jesus kam, sondern in ihm kam. Und es soll nicht heißen, dass der Geist Gottes nicht schon vorher mit Jesus eins war, doch der Heilige Geist zeugte hier als eine Person der Dreieinigkeit, um Christus sichtbar eins zu setzen als der Mensch Christus. Und es ist ein großes Geheimnis, was wir hier wieder sehen, der Dreieinigkeit Gottes, der perfekten Einheit der Gottheit. Und wir können es ein bisschen wie folgt verstehen. Denn was legte Jesus ab, als er Mensch wurde, was uns Philipper 2,7 sagt? Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Jesus war immer vollkommen Gott. Aber als er Mensch wurde, nutzte er seine Gottgleichgestalt nicht für seinen Vorteil. Es ging ihm nie als Mensch um seinen persönlichen Gewinn, seine Bestätigung, seine Ehre, sondern alles, worauf Jesus als Mensch fokussiert war, war Gott, der Vater, seinen Willen zu gehorchen und ihn zu verherrlichen. Bis er dann am Tod den schlimmsten oder am Kreuz den schlimmsten Tod sterben würde. Er gab sich der größten Demütigung hin, obwohl ihm alle Ehre und Anbetung zustand. Warum? Denn er sah nur auf die Aufgabe des Vaters. Er sah nur darauf, zu geben, nicht zu bekommen. Und John Owen, ein sehr bekannter Puritaner, erklärt diese Mittlerschaft zwischen dem Geist und Jesus folgendermaßen, dass die göttliche Natur von Jesus nicht direkt mit seiner menschlichen Natur kommunizierte, sondern alles direkt durch den Heiligen Geist geschah, durch die Mittlerschaft des Geistes, als Teil der Entäußerung Jesu. Damit kam Jesu göttliche Kraft, sein Verständnis, seine Offenbarung direkt vom Heiligen Geist und unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Es ist so eine perfekte Einheit hier in der Dreieinigkeit, die wir sehen, wie Jesus und der Heilige Geist perfekt zusammen kommunizieren. Denn was sagte Jesus selbst in Matthäus 12, 24, als er von den Pharisäern angegriffen wurde? Durch welchen Geist hatte er Wunder getan? Was sagten die Pharisäer? Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Was sagte Jesus dann, wie er die Wunder tat? Was erwiderte er den Pharisäern? Ihr habt gegen wen gelästert? Den Heiligen Geist. Oder was sagt uns der Hebräerbrief, wie Jesus es schaffte, sich selbst für uns hinzugeben? Hebräer 9, 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist, als ein makelloses Opferlamm Gott dargebracht hat. Durch den Heiligen Geist. In Hebräer 9,14 sehen wir das. Durch den Heiligen Geist hatte sich Jesus hingegeben. Oder wer war es, der Jesus aus den Toten wieder auferweckte? Römer 8,11. Der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Oder was sehen wir dann in Johannes 16,13-14 so deutlich? Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Jetzt kommt es, der Heilige Geist, er wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Das ist der ultimative Auftrag vom Heiligen Geist, Jesus groß zu machen und zu verherrlichen. Steve Lawson bringt es auch so auf den Punkt, wenn er sagt, das Verlangen vom Heiligen Geist ist es, dass wir allein auf den Sohn fixiert sind. Das ist, was der Heilige Geist in uns jeden Tag vollbringen möchte. Fokussiert auf den Heiligen Geist. Er zeigt uns auf Christus. Er will Christus immer im Fokus behalten. Wenn wir den Heiligen Geist nur für sich betrachten würden, als abgeschlossenes Ende betrachten, dann haben wir den Heiligen Geist komplett falsch verstanden, weil es eine perfekte Einheit ist. Das war der dritte fundamentale Grund oder die Wahrheit über die Taufe Jesus, die Bestätigung und Befähigung zum öffentlichen Dienst als der Sohn Gottes und Gott selbst durch den Heiligen Geist. Und das führt uns nun zu unserer letzten fundamentalen Wahrheit hier über die Taufe Jesus und die ultimative Bestätigung Jesu. Mit viertens, die Taufe bestätigte seine Einsetzung durch den Vater. Neben der visuellen Bestätigung durch den Heiligen Geist sehen wir hier eben auch die verbale Bestätigung Jesu, wie wir es in den Versen 10 und 11 in Markus 1 lesen. Da schaut in euren Text. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkommen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Aus dem aufgerissenen Himmel kommt nun die Stimme der ersten Person der Dreieinigkeit von Gott, dem Vater. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist hier die himmlische Einsetzung Jesu. Die himmlische Einsetzung des Sohnes durch die hörbare Stimme des Vaters. Keine Vision, sondern eine verbale Stimme. In Johannes 8,18 lesen wir: Der Vater, der mich gesandt hat, gibt Zeugnis von mir. Leute, es gibt so viele, die Zeugnis geben von Jesus, aber kein Zeugnis war wichtiger als vom Vater selbst. Und nur an zwei anderen Stellen spricht Gott, der Vater, mit einer hörbaren Stimme zu seinem Sohn. In Markus 9,7 heißt es: Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme, sie sprach: Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Und das zweite Mal in Johannes 12,28: Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wiederum verherrlichen. Leute, das ist die Bestätigung des Vaters hier von seinem Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Wohlgefallen spricht von Freude, von einem Vergnügen über den Sohn. Nicht erst hier anfangen, sondern eine ewige Freude über den ewigen Sohn, der seinen Dienst hier antritt, um das Lamm Gottes zu werden. Und Sohn Gottes ist ein so wichtiger Titel, den wir über 50 Mal in den Evangelien finden, wie es auf Psalm 2, Vers 7 sagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Damit ist Jesus als der Sohn Gottes Gott in dem Wesen und allem gleich. Und Jesus oder Gott spricht hier so mit Betonung, wenn er sagt: du allein, kein anderer trägt diesen Namen. Keiner hat den Anspruch und das Privileg wie du als mein Sohn. Du bist mein, für mich persönlich, vor allen anderen. Du bist mein geliebter Sohn. Gott sagt hier: Ich liebe dich mit ewiger, selbstloser Liebe. Wovon die Schrift überall zeugt. Jesaja 42,1: Siehe, mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Johannes 3,35: Der Vater liebt den Sohn. Johannes 5,20: Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und auch die Bestätigung von Petrus in 2. Petrus 1,17: Denn Jesus empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von diesem Hocherhabenen der Herrlichkeit an ihm erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Seht ihr hier die so wunderbare Einheit der Dreieinigkeit Gottes? Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, vereint in diesem Dienstantritt, in dieser himmlischen Einsetzung vom Sohn. J.C. Ryle sagt hier so wunderbar über die Dreieinigkeit: So viele Leute lieben und wiederholen die biblische Wahrheit, Gott ist Liebe. Dennoch verstehen die meisten Leute nicht, dass die Worte Gott ist Liebe keine Bedeutung hätte, wenn Gott nicht aus mindestens zwei Personen bestehen würde. Denn Liebe ist etwas, das eine Person zu einer anderen hat. Liebe entsteht nicht für sich selbst. Wenn Gott eine Person wäre, dann wäre er vor der Grundlegung der Welt nicht ein Gott der Liebe gewesen. Aber Gott ist ein Gott der Liebe, weil er seinen Sohn liebt. Die Dreieinigkeit der Gottes liebt einander. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater und verherrlicht ihn. Der Heilige Geist liebt den Sohn und zeigt alles nur auf ihn als der perfekte Mittler. Das ist die perfekte Gottheit, die wir anbeten. Gott in drei Personen, aber nicht drei Gottheiten, sondern ein Gott. Und ja, wir wissen, dass die Dreieinigkeit Gottes ein Geheimnis bleibt, wie viele andere Dinge über Gott. Aber wir dürfen es zusammenfassend verstehen, der Gott ist drei Personen. Jede Person ist vollkommen Gott und es gibt nur ein Gott. Und das ist die perfekte Einheit Gottes, die Gemeinschaft, die Liebe, die wir betrachten dürfen. Wie Jesus selbst sagt in Johannes 17, 4 bis 5, ich habe dich verherrlicht, sagt er zum Vater, auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und wir sollen diese Einheit, diese Gemeinschaft, diese Liebe in unserem Leben verkörpern. Deswegen hatte doch Gott am Anfang der Schöpfung gesagt, die Dreieinigkeit in 1. Mose 1, 26, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns gleich, uns ähnlich. Und wir wissen, dass diese Ebenbildlichkeit verzerrt ist durch die Sünde, aber der Auftrag bleibt für uns immer noch bestehen. Seid Abbilder Gottes und seiner Dreieinigkeit in eurem Leben. Wir sollen ihn ganz widerspiegeln vor allen Menschen, ob in der Ehe, in der Familie, in der Schule, auf der Arbeit, egal wo wir sind Abbilder Gottes in dieser perfekten Gemeinschaft der Dreieinigkeit. Und damit, Leute, ist die Dreieinigkeit für uns alle das beste Beispiel, ein Vorbild, was es bedeutet, ganz für andere Personen zu leben. Hingegeben, ohne Falsch, ohne Heuchelei, ohne Selbstsucht, sondern eine aufopfernde Liebe des Gebens, indem man ganz um das Wohl des anderen besorgt wird. Denn das war das ganze Ziel in der Dreieinigkeit Gottes. Und andere zu verherrlichen, wie Jesus in Johannes 17 so klar sagte, heißt bedingungslos zu dienen. Nicht um etwas zu bekommen, wie wir es heute immer so haben, geben, nehmen, sondern weil wir die andere Person lieben, wie sie ist. Wie der Vater, den Sohn und der Heilige Geist, alle zentriert auf die andere Person, indem sie einander dienten. Und wir können immer wieder fragen, weil es theologische Themen sind, ist es eigentlich wirklich wichtig für uns, wenn wir durch die Theologie gehen und die Dreieinigkeit Gottes haben, ach, so ein schweres Thema, können wir das nicht einfach auslassen? Ist es wirklich wichtig oder praktisch anwendbar für unser Leben? In jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. In der Ehe, überall, wo wir sind. Es ist so praktisch. Es ist essentiell für unser Dasein und unseren Dienst, wie es C.S. Lewis einmal so deutlich sagt, die Wahrheit ist wichtiger als alles andere in dieser Welt. Die ganze Liebesbeziehung der Dreieinigkeit, die freudige Gemeinschaft, die Hingabe des Dienstes, das Geben und die selbstlose Liebe sollte in jedem von uns wiedergespiegelt werden, in all unserer Gemeinschaft und Beziehung. Wenn wir das mehr verstehen würden in unserem Leben, würden wir es auch mehr verkörpern. Denn das ist der Schlüssel für eine biblische Ehe. Selbstlos lieben. Selbstlos geben, ohne zu fordern. Das ist die wahre Freude der Ehe, indem man gibt. Was dann auch auf die Kinder sich übergehen wird, weil sie die Beziehung der Ehepartner sehen. sodass die Kinder dann die ganze Fülle Gottes sehen, die Dreieinigkeit, die Hingabe und dann selber das Verlangen bekommen, Gott kennenzulernen. Das ist der Schlüssel für eine lebendige Gemeinde, hingegeben und treu im Dienen, wenn wir Gott zusammen verherrlichen, indem wir sein Wesen ganz verkörpern und ausleben im Miteinander, im Dienen, im Schleifen, im Helfen, im Geben, in Anbetung, in Liebe. Denn Liebe ist nicht statisch oder passiv, sie ist immer aktiv. Und Freude wird erfahren in Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft wird Gott am klarsten sichtbar als Zeugnis vor einer verlorenen Welt. Und das sollte ein absolutes Merkmal der Eckstein-Gemeinde sein, die Dreieinigkeit Gottes zu verkörpern. Doch wir wissen, dass wir oft diese Freude nicht ganz so verspüren, richtig? Diese Hingabe, dieses Dienen, diese Liebe, weil wir vielleicht immer wieder nicht ganz verstehen oder verstanden haben, wer Gott eigentlich ist. Weil wir nicht verstehen, was es bedeutet, ganz Gott in unserem Leben wieder zu spiegeln und auszuleben. Denn eine selbstsüchtige Person dreht sich immer um sich selbst. Ich werde vielleicht Leuten helfen, sie lieben, geben, uns dienen und so weiter. Auch hier in der Gemeinde. Aber ultimativ nur, damit es am Ende um mich geht. Damit ich mich gut fühle, dass ich Bestätigung finde. Doch Liebe ist selbstlos. Die Liebe im Wort ist geben. Und es geht nicht um mich. Das allein ist wahre biblische Liebe. Wenn du über was anderes redest als Liebe, ist es nicht die biblische Liebe. Und deswegen hat Gott uns geschaffen und deswegen hat Gott uns gerettet, um diese Liebe zu verkörpern, um Gott in seinem Wesen wiederzuspiegeln. Und das wird so deutlich hier in der himmlischen Einsetzung Jesu. Lass uns zum Ende noch kurz zu einer Stelle in Markus gehen, die so wichtig ist an diesem Punkt und die den Kreis schließt. Öffnet mal ganz kurz Markus 11, 28. In Markus 11, 28, hier in den letzten Tagen Jesu, spricht er noch einmal zu den Leitern, zu den obersten Priestern Israels, die ihn fragten in 11, 28. In welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir antwortet, so will ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. Und jetzt kommt es, ganz interessant. Wo geht er hin zurück? War die Taufe des Johannes vom Himmel oder Menschen? Antwortet mir. Und wie ich es am Anfang sagte, sie waren schon anwesend bei der Taufe Jesu, sonst hätte er nicht gefragt, worum es bei der Taufe Johannes ging. Was fragt Jesus? Was will er machen? Er sagt, es fing alles bei meiner Taufe an. Als meine Autorität bestätigt wurde und ich zum öffentlichen Dienst eingesetzt wurde, dort, als Gottes Geist auf mich kam und Gottes Stimme mich bestätigte, es war bei meiner Taufe, meine Ausrichtung auf das Kreuz, meine Autorität als das Lamm Gottes, meine Autorität, Sünden zu vergeben, Kranke zu heilen, Tote zu erwecken, Dämonen auszutreiben, der Weg der Wahrheit und das Leben zu sein. Alles fing bei der Taufe an. Versteht ihr das? Was sagten die Obersten? Vers 31. Und sie überlegten bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr nicht gleich geglaubt? Wenn wir aber sagen vom Menschen, da fürchteten sie das Volk, denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen ist. Und sie antworten und Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da erwiderte Jesus und sprach zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Jesus macht hier so klar, wenn ihr mich nicht erkannt habt, wenn ihr meine himmlische Einsetzung nicht verstanden habt, wenn ihr meine Taufe nicht anerkennt, habe ich euch nichts weiteres zu sagen. Die Chance war da, die Möglichkeit zu sehen, wer Jesus war, war da. Auch wieder die Möglichkeit zu sagen, ja, du bist das Lamm Gottes. Wir wissen es nicht. Weißt du es? Weißt du, wer Jesus ist? Weißt du, was seine Taufe bedeutet hat? Weißt du, wer er ist? Denn Jesus sagt, bei meiner Taufe fing alles an. Und wir haben so deutlich hier in dem Text das Zeugnis von Johannes des Täufers über die Größe Jesu gesehen, oder? Wir haben das sichtbare Zeugnis des Heiligen Geistes gesehen, wie er auf Jesus hinabkam. Und wir haben hier die verbale Bestätigung des Vaters über den Sohn Gottes gehört. Seinem perfekten Dasein und seiner Sündlosigkeit. Hier in Markus 1 sehen wir die himmlische Einsetzung Jesu zu seinem Dienst als das Lamm Gottes, als der Retter der Welt. Es ist die himmlische Einsetzung des Königs, befähigt im Geist und bestätigt vom Vater, um am Kreuz für Sünder stellvertretend zu sterben, für dich und mich. Damit der Vorhang zerreißt und der Zugang zum Vater wieder offen ist, damit du und ich Vergebung erhalten und leben dürfen. Aber nur, wenn wir im Glauben annehmen und bekennen, dass Jesus wahrer Gott ist, wahrer Mensch, wahrer Erlöser, dem alle Ehre gebührt und alle Anbetung schon hier auf Erden, aber einst noch mehr in alle Ewigkeiten mit allen Heiligen zusammen werden wir ihn zupreisen und ihn zujubeln als das Lamm Gottes. Amen. Lass uns noch beten, lass mich noch beten, ihr könnt sitzen bleiben und dann singen wir noch zwei Lieder. Treu Gott und Vater, wir wollen dir danken für dein wunderbares Wort. Herr, wir können staunend niederfallen immer wieder dafür, wie groß du bist. Herr, wir sehen, dass du in der ewigen Vergangenheit einen Erlösungsplan hattest mit dieser Welt, der unbeschreiblich ist. Und wir staunen über deine Perfektion, wie du alles zusammenführst, wie du im Alten Testament zu deinem Volk sprachst, wie du alles vorbereitet hast bis zu dieser einen Ankunft Jesu mit seiner Geburt, wie er dann in Weisheit wuchs durch den Heiligen Geist, wie er dann bestätigt wurde in der Taufe. Herr, wir staunen darüber, wie groß du bist. Und wir können es nicht vollkommen verstehen, deine Dreieinigkeit. Aber wir danken dir, dass wir in deinem Bild geschaffen sind und dass du uns sogar den Auftrag gibst, dass wir dich so widerspiegeln sollen. Und wir tun es in aller Schwachheit. Aber Herr, wir wollen es tun. Wir wollen dich verkörpern, deine Liebe, die du unter der Person der Gottes hattest. Diese Einheit, die Gemeinschaft, die Selbstlosigkeit, die Hingabe, die Freundlichkeit, das Wohl des anderen. Ach Herr, gib uns mehr von deinem Geist, dass wir wirklich das mehr ausleben. Dass wir auch in unserem tagtäglichen Leben verstehen, was es bedeutet, deine Dreieinigkeit auszuleben. Nicht um zu bekommen, wie Jesus es sein Leben lang tat, sondern um dich zu verherrlichen. Weil du dich so sehr erniedrigt hast und für uns gestorben hast am Kreuz. Für uns bist du dorthin gegangen. Um den Vorhang zu zerreißen, damit wir Zugang haben zum Vater, wenn wir glauben. Herr, wir sind dir so dankbar, auch hier am Anfang vom Jesus-Lebensweg. Und wenn wir den ganzen weiteren Markus, das Evangelium betrachten, lasst uns das vor Augen haben. Dein Blick war fest aufs Kreuz und darüber hinaus auf die Auferstehung und die Erlösung. Herr, lass uns davon singen, lass uns davon jubeln, lass uns dich preisen, dich verherrlichen in unserem täglichen Leben. Nicht nur hier in der Gemeinde, nicht nur beim Hauskreis, sondern da, wo du uns hingestellt hast. Das ist unser Auftrag. Auch wenn die Welt um uns herum sich verändert, auch durch die Wahl heute, wir wissen, eine Sache bleibt. Dein Wort, die Autorität deines Wortes, deine Größe, die Pracht und Allmacht der Dreieinigkeit, der eine Gott, den wir anbeten, den wir lieben, den wir nachfolgen, und eins sehen werden, von Angesicht zu Angesicht. Lass es uns entfachen, wieder neu, dir all unser Leben zu geben. In Jesu Namen. Amen.